Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, heute im Sommersemester zum ersten Vortrag des Kolloquium-Phänomenologikum zu begrüßen. Und ich begrüße natürlich mit Ihnen unseren heutigen Gast, Herrn Professor Dietmar von der Pforten von der Universität Göttingen. Als wir einen herrlichen Sommerabend in der Villa Vigoni den Vortrag verabredeten, hoffe ich natürlich, dass der Mythos Freiburg, das schöne Wetter, das hier immer herrscht, auch dieses Sommersemester für Sie einleiten kann. Sie sehen, es gibt Mythen, die sich nicht bewähren, und dazu gehört das ständig schöne Wetter in Freiburg. Also die Wettervorhersage hat keinesfalls immer recht. Ich darf Ihnen jetzt kurz natürlich und sehr gerne Herrn von der Pforten vorstellen, auch wenn ich weiß, dass vielen von Ihnen ja aus seinen Schriften vertraut ist. Herr von der Pforten hat von 1983 bis 1987 Philosophie, Jura und Politikwissenschaft an der LMU München und der London School of Economics studiert. Von 1990 bis 1992 war Herr von der Pforten wissenschaftlicher Mitarbeiter am Münchner Institut für Rechtsphilosophie. Hier wurde er 1991 mit der Dissertation Deskription, Evaluation, Preskription, Trialismus und Defunktionalismus als sprachliche Basis von Ethik und Recht promoviert. Ab 1992 war Herr von der Pforten dann als wissenschaftlicher Assistent von Julian Dieter-Rümelin an der Universität Göttingen tätig. 1994 folgte der juristischen eine philosophische Promotion mit der Arbeit Naturschutz jenseits des Menschen zur Struktur und Tragfähigkeit nicht anthropozentrischer Begründungen in ökologischer Ethik und Rechtstheorie. Von 1996 bis 1997 forschte Herr von der Pforten als Gastwissenschaftler der Harvard University. 1998 erfolgte in Göttingen die Habilitation mit der Arbeit Rechtsethik zur ethischen Rechtfertigung rechtlicher Normen. 1999 übernahm er den Lehrstuhl für Rechts- und Sozialphilosophie an der Universität Erfurt. Seit 2002 lehrt Herr von der Pforten wieder in Göttingen auf dem Lehrstuhl für Rechts- und Sozialphilosophie. 2003 wurde er Mitglied in der die Bundesregierung beratenden Kommission für die Rückgabe NS-verfolgtbedingter entzogener Kulturgüter, insbesondere aus jüdischem Besitz. Die Forschungsinteressen und Forschungsschwerpunkte von Dietmar von der Pforten kreisen, wie das überaus eindrucksvolle Publikationsverzeichnis um Fragen der angewandten Ethik, der politischen Ethik, der Rechtsethik, so etwa auch im Blick auf die Rechtfertigung von Strafen. Ein gegenwärtig zentrales Forschungsprojekt widmet sich der Ausarbeitung einer Ethik mit Berücksichtigung anderer. Aus der beeindruckenden Zahl von mehr als 100 Veröffentlichungen kann ich jetzt nur auf weniges verweisen, wie beispielsweise die 2001 bei Beck erschienene Rechtsethik, von der in diesem Jahr eine zweite Auflage erscheinen wird. Im letzten Jahr erschien das Buch Menschenwürde, Staat und Recht bei Kant und noch in diesem Monat erscheint bei den Reuter ein, wie sich schon jetzt sagen lässt, weiteres gewichtiges Werk mit Titel Normative Ethik. Man braucht keine prophetischen Gaben, um sagen zu können, dass damit die aktuelle Ethikdiskussion wichtige und entscheidende Perspektiven bereichert werden. Aus dem Umfeld dieses Werkes hat Herr von der Pforten auch seinen heutigen Vortrag gewählt und ich darf Ihnen jetzt das Wort geben.
Ja, herzlichen Dank. Muss ich gerade schauen, wo ist denn das? Herzlichen Dank, Herr Gander, für die sehr freundlichen Worte und auch für die freundliche Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier zum ersten Mal in Freiburg sprechen darf, an dieser sehr berühmten Universität mit ihrer großen Tradition. Also es ist für mich eine besondere Freude und Ehre. Und ich will mit zwei Vorbemerkungen, jetzt habe ich schon weiter getippt mit diesen technischen Dingen. Moment, ich muss erstmal wieder zurück. Ja, man darf nicht zu wieder tippen. Zwei Vorbemerkungen. Das erste, Herr Gander hat es freundlicherweise schon angesprochen, das, was ich vortragen werde, ist ein bisschen unüblich für einen Fachvortrag, weil ich quasi eine Zusammenfassung dieses neuen Buches Ihnen bieten werde. Das liegt daran, naja, in diesem Buch habe ich 10 Jahre gearbeitet und noch länger daran umgedacht. Deswegen kommt im Moment eigentlich nicht viel anderes in meinen Kopf. Und jetzt ist dieses Baby quasi kurz vor der Geburt, soll jetzt 2 Wochen rauskommen. Ich habe auch hier schon mal ein Exemplar, das lasse ich mal rumgehen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss es unter die Menschen bringen, damit sie nun vielleicht davon auch was haben oder es kritisieren können, wenn sie es schlecht finden. Deswegen will ich heute einen Überblicksvortrag über dieses Buch halten, der natürlich naturgemäß dann in manchen Punkten nicht so detailliert sein kann, wie das jetzt ein punktueller Fachvortrag sein kann. Ich lasse es einfach mal rumgehen. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen, Werbung dafür zu machen, weil ich in diesem Buch nichts verdiene. Im Gegenteil, ich muss sogar noch Exemplare abnehmen, wie das bei wissenschaftlichen Fachbüchern nun heutzutage manchmal der Fall zu sein scheint, leider. Der zweite Vorbemerkung, ich bin leider ziemlich erkältet, insofern weiß ich nicht, ob ich wirklich sehr gut durchhalten werde, also Sie werden nicht die volle Leistung heute von mir erhalten können, aber ich hoffe, dass es einigermaßen geht. Deswegen habe ich auch PowerPoint gewählt, weil ich dann meine Stimme so ein bisschen entlasten kann. Gut, dann will ich gleich mal einsteigen und loslegen. Also die Idee oder der Ausgangspunkt war der, wenn man länger sich mit Ethik beschäftigt, mit normativer Ethik, dann stößt man auf grundsätzlich divergierende Theorien zur normativen Ethik. Und wenn einen die Sache wirklich als Sache interessiert, dann hat man das Gefühl, man ist nicht befriedigt von dieser Lage. Grundsätzlich unterschiedlicher Ethiktheorien. Ich habe Ihnen mal 4 hier genannt, die Sie vielleicht kennen, wenn Sie mal Ethikvorlesungen gehört haben, die Tugendethik, der Konsequenzialismus mit der zentralen Unterform des Utilitarismus, also die Maximierung des Glücks der größten Zahl, dann die sogenannte deontologische Ethik mit dem Hauptvertreter Kant, mit dem Verallgemeinerungskriterium des kategorischen Imperativs und als letztes die Vertragstheorie, wonach Handlungen gerechtfertigt oder vielleicht auch geboten sind, wenn man hypothetisch einen Vertragsschluss der Betroffenen annehmen kann. Das sind so 4, es gibt noch viele mehr Ethiktheorien und man fragt sich nun, welche dieser Theorien eigentlich die angemessen sind. Ich habe mich das seit meines Studiums gefragt, weil man ist so hin und her gerissen, wie Buridans Esel zwischen verschiedenen Heuhaufen. Einmal ist die Theorie im Vorteil und einmal die andere. Das eigentliche Motiv dieses Buches ist nun für mich aufzuklären, welche Theorie oder welche ich als die plausibelsten finde. Und ich will damit beginnen, dass mir im Laufe der Jahre klar geworden ist, dass jede dieser Großtheorien ihre Defizite hat. Also bei der Tugendethik ist es so, dass sie zwar zutreffend in Nähebeziehungen mit Tugenden einen wesentlichen Aspekt darstellen kann, aber sie ist eben problematisch in der Handlungsbeurteilung. Also sie kann das, was für uns zentral zu sein scheint, in ethischen Zusammenhängen Handlungen nicht sehr gut bewerten. Beim Konsequenzialismus oder Utilitarismus ist es so, dass er überfordernd ist, wenn wir bei jeder unserer Handlungen das größte Glück der gesamten Menschheit maximieren müssen, dann fühlen wir uns überfordert. Er ist inadäquat für Näheverhältnisse und Versprechen. Wir glauben nicht, dass wir Versprechen brechen können, wenn wir irgendeine größere Summe von Nutzen erzeugen. Wenn Sie jemand versprochen haben, Sie treffen sich mit ihm zum Schachspielen, dann würde das nicht verstehen, dass Sie sagen, ich helfe jetzt einem Freund beim Umzug und das hat insgesamt ein kleines Quäntchen mehr Nutzen und deswegen lasse ich das Versprechen sausen. Die Individuen sind dann nur Gefäße für eben diese kollektive Maximierung. Es gibt sehr viel mehr Einwände, aber die sind scheinen für mich schon sehr durchschlagend. Beim Kantianismus ist es so, dass sicher in manchen Bereichen die Verallgemeinerung eine Rolle spielt, und zwar vor allem in den speziellen Fällen sozialer Institutionen. Also wenn die Gefahr ist, dass die einzelne Handlung eine soziale Institution zerstört, wie das bei Kants sehr suggestiven Beispiele des Darlehens und des Versprechens ist, dann ist es plausibel, aber es ist nicht für alle ethischen Probleme wirklich einleuchtend, dieses Kriterium der Verallgemeinerung. Man kann sich vorstellen, zum Beispiel wechselseitige Körperverletzung oder Tötung durchaus zu verallgemeinern, es sei denn, man hat, wie Kant es hatte, dann doch im Hintergrund ein teleologisch-anthropologisches Menschenbild, das dann ausschließt, aber das ist natürlich nicht unproblematisch. Und bei der Vertragstheorie ist es so, dass ihr diese klare Abwägungsleistung fehlt. Also wenn man sagt, hypothetische Verträge sollen entscheidend sein, dann fragt man sich, ja, warum soll der Einzelne denn eigentlich hypothetisch diesen Vertrag schließen? Also die Abwägungsleistung wird nicht wirklich vorgenommen. Also alle diese vier Theorien scheinen mir Defizite zu haben. Das ist nicht so, dass sie völlig unbrauchbar sind, aber der Versuch, eine umgreifende Ethiktheorie darzustellen, scheint nicht eingelöst zu werden durch diese vier Theorien. Und meine Folgerung war nun die, oder meine Frage war dann, wie soll man darauf reagieren? Und meine Reaktion der letzten Jahre war die, naja, ich schaue mir eben die Elemente dieser Theorien an, die einleuchtend sein können. Was sind Elemente, die einleuchtend sein können? Präpariere die raus und füge neue Elemente hinzu, wenn ich das für gut begründet halte, und setze das Ganze dann wieder zu einer, wie ich jetzt hoffe, besseren und allgemeineren Theorie zusammen. Also das ist so etwas die Strategie der Sache, und deswegen auch zu einer dritter Weg. Es ist natürlich jetzt nicht ganz richtig, es sind ja mehr Theorien, es sind nicht nur zwei, sondern es sind mehrere. Also ein Weg, der jenseits dieser vier oder noch mehr Theorien geht, indem er einzelne Elemente aus diesen Theorien aufnimmt, die plausibel sind, andere fallen lässt, die weniger plausibel sind, neue hinzufügt. Das scheint mir ein gangbarer Weg oder hat sich mir dargestellt in den letzten Jahren. Und was ich machen will heute, ist Ihnen dann das Ergebnis zu präsentieren. Also ich kann nicht diesen Analyse- und Syntheseweg Ihnen präsentieren, das würde viel zu weit führen, sondern ich will Ihnen einfach das Ergebnis präsentieren. Und der Ausgangspunkt der Frage ist, was ist eigentlich das Ziel so einer normativen Ethik? Also ich denke, das Ziel einer normativen Ethik ist die Rechtfertigung und Kritik primärer Normordnungen, Moral, Recht, Politik, Religion, aber auch Medizin, Technik, die alle primäre Normen aufstellen als soziales Faktum. Wir können rausgehen und feststellen, es gibt soziale Faktum, Recht, Moral, Ethik, Religion, und die Ethik, Recht, Religion und die Ethik hat eben die Funktion der Kritik und Rechtfertigung dieser primären Normen, und deswegen steht sie auf einer Art Metaebene, kann man sagen. Sie ist eben an sich jetzt kein soziales Faktum, sondern erstmal eine idealische Ordnung, die ihre Funktion in der Rechtfertigung solcher sozialen, aber auch natürlich Kritik solcher sozialen Fakten findet. Das scheint mir der wesentliche Ausgangspunkt. Ich muss fragen, was soll eigentlich so eine normative Ethik leisten? Das ist meine Antwort darauf. Und ich komme dann zu dem, was jetzt Ergebnis dieses schon angekündigten Analyse- und Syntheseprozesses ist. Und das sind fünf Elemente. Man könnte die Theorie auch irgendwie fünf Elemente einer normativen Ethik nennen. Der Vorschlag ist quasi, die aufzubauen in diesen fünf Elementen. Ich nenne sie jetzt erstmal, und der ganze Vortrag wird in der Struktur darin bestehen, Sie haben damit auch gleich die Gliederung, diese fünf Elemente Ihnen vorzustellen. Also das ist quasi die Gliederung dessen, was ich Ihnen jetzt im Folgenden vortragen werde. Das erste, normativer Individualismus, was das heißt, werde ich gleich erläutern. Das zweite, wenn man annimmt, dass die Individuen letzter Zurechnungspunkt sind, dann ist die Frage, welche Eigenschaften der Individuen sind letzter Zurechnungspunkt. Ich denke, es sind Ziele, Wünsche, Bedürfnisse, Strebungen. Dann das dritte Element ist ein Pluralismus des Bezugs der Belange auf alle Teile der Handlung im weiteren Sinn. Das werde ich auch gleich erläutern. Für die, die sich schon ein bisschen aufkennen, sage ich vorneweg, da steckt eine Kritik an einer Verengung sowohl des Konsequentialismus auf die Konsequenzen als auch des Kantianismus auf den guten Willen drin. Dann die Notwendigkeit eines Abwägungs- und Aggregationsprinzips und schließlich ein Vorschlag für dieses Abwägungsprinzips als eine Art Metaprinzip. Das klingt jetzt alles noch für Sie vielleicht etwas schwierig und spanisch, was diese fünf Elemente beinhaltet, aber ich zeige es Ihnen jetzt mal, und wir werden dann im Laufe des Vortrags Stück für Stück werde ich die näher erläutern. Also zunächst zum ersten und wichtigsten Element, bevor ich dazu komme, ein Wort vielleicht noch zum Verhältnis der Elemente. Also es ist so, dass diese Elemente keine logisch-deduktive Abhängigkeit implizieren, sondern eine Art Reihenfolge, sachliche Reihenfolge, die auch bis zum bisschen gerade ontologisch fundiert sein kann. Man muss, glaube ich, in der Ethik erstmal fragen, was sind eben die Entitäten, denen man eine Art Berücksichtigungsnotwendigkeit zuschreibt. Und das sind nach meiner Überzeugung die Individuen und nicht Kollektive. Und dann kommt man weiter zu den anderen Elementen. Was dann passiert, ist eine Art Pfadabhängigkeit. Pfadabhängigkeit heißt, man hat ein Element und wenn man sich für das entscheidet, also für Individuen statt Kollektive, dann ist man in diesem Pfad und dann hat man wieder Alternativen, aber man kann nicht mehr überwechseln in den anderen Pfad, sondern es geht immer so weiter in Verzweigungen eben der einzelnen Pfade. Und die einzelnen Elemente haben dann auch eine Begründungsfunktion. Ich kann das hier auch mal mit dem Laser, Begründungsfunktion für die nachfolgenden Elemente. Es ergibt sich eine relative Vollständigkeit der fünf Elemente. Und das Letzte, was ich dazu sagen will, ist, dass ich glaube, man kann die Elemente nicht einzeln rausnehmen, sondern man muss sie zusammennehmen als alle fünf. Nur dann können sie ihre Funktion der Kritik und Rechtfertigung erfüllen. Und jetzt schauen wir uns das erste dieser Elemente an. Das ist eben auch das Wichtigste, nämlich das, was ich normativen Idealismus nennen würde, der besteht aus drei Teilen, wovon wiederum das erste das wichtigste ist und das heißt als erstes Prinzip ausschließlich Individuen können letzter Ausgangspunkt einer legitimen moralischen Verpflichtung bzw. Überzeugung, damit erstes Element einer adäquaten normativen Ethik sein, nicht aber Gemeinschaften oder holistische Entitäten wie Nation, Volk, Gesellschaft, Rasse, Familie, Sippe, Kommunikationsgemeinschaft, Ökosystem oder Biosphäre. Ich habe hier die Rechtfertigung auf moralische Verpflichtungen beschränkt. Das tue ich im folgenden Teil des Vortrags auch, weil ich aus Vereinfachungsgründen, man könnte natürlich hier auch rechtliche einsetzen, aber ich will mich mal auf Moral als Normenordnung beschränken, um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen. Aber es gilt für das Recht in gleicher Weise, denke ich. Also die Idee ist, dass nur die Individuen letzter Rechtfertigungspunkt sind, wenn wir fragen, warum eine Handlung einer Person, die andere Person oder andere betrifft, gerechtfertigt ist, ist in letzter Instanz die Bezugnahme auf Individuen notwendig. Man kann also nicht stehen bleiben bei einer Rechtfertigung, was weiß ich, weil das der Volkswille ist oder die Gemeinschaft das nun für sich eben so entschieden hat, sondern man muss zurückgehen dann auf die Mitglieder der Gemeinschaft oder die Menschen in diesem Volk. Das ist im Grunde genommen jetzt mal etwas einfacher formuliert damit gemeint. Das zweite Prinzip wäre dann die Idee, dass alle von einer Handlung bzw. Entscheidung konkret vorhersagbar bei betroffenen Einzelnen berücksichtigt werden müssen, nicht nur einer oder einige wenige. Also wenn man sagt, die Individuen sind die quasi ontologische Klasse der Entitäten, die als letzte zu berücksichtigen sind, als Quelle von Normativität in so einer Ethik, dann sind es eben alle, kann man als Prinzip nennen, und als dritten Teil ein Prinzip der Gleichberücksichtigung. Alle von einer Handlung, Entscheidung betroffenen Individuen müssen grundsätzlich gleich berücksichtigt werden. Das scheinen mir die drei Kernprinzipien dieser, Entschuldigung, ich bin schon wieder auf das Ding draufgekommen, das erscheinen mir die Grundprinzipien zu sein, dieser Art von Ethik, die wesentlich sind. Und ich will sie jetzt etwas erläutern. Also wichtig ist natürlich, dass es sich um einen Individuenbegriff handelt, der sinnhaft ist. Also es geht nicht um ontologische Individuen in einem strikten Sinne, nicht um Quarks oder Elementarteilchen, sondern natürlich sinnhafte Individuen im sozialen Raum, weil der Sinn der Ethik ja natürlich eine Rechtfertigung von Handlungen ist, also kein strikt theoretisch-philosophisch-ontologischer Individuenbegriff, sondern ein sinnhaft sozialer. Es geht um ein normatives Prinzip, keine Beschreibung von Egoismus oder sozialer Individualisierung, also es ist nicht impliziert jetzt, dass die Gesellschaft individualisiert werden soll. Im Gegenteil, wenn die Individuen entsprechende Interessen haben, kann man vielleicht sogar zu kollektiveren, gemeinschaftlicheren Formen von Zusammenleben kommen in manchen Bereichen, wenn das im Interesse der Individuen liegt. Wichtig scheint mir zu sein, und das knüpft an den Anfang an, von dem, was ich gesagt habe, dass dieser normative Individualismus meiner Meinung nach in diesen wesentlichen großen Ethiktheorien der Neuzeit, aber dann auch bei der Tugendethik natürlich der Antike, implizit enthalten ist, mehr oder weniger, ist er implizit enthalten ist. Ich will dazu, damit könnte man auch einen eigenen Vortrag natürlich machen, ich will nur dazu kurz was sagen, im Buch habe ich es etwas ausführlicher dargestellt. Ich glaube, dass zum Beispiel bei Kant der normative Individualismus enthalten ist, zum Beispiel in der zweiten Zweckformel und im Reich der Zweckeformel. Die zweite Zweckformel lautet jetzt so aus dem Kopf zitiert, handle so, dass du in der Maxime deines Handelns den anderen immer zugleich als Zweck und nie nur die Menschheit im anderen immer zugleich als Zweck und nie bloß als Mittel brauchst, also jetzt nicht hundertprozentig zitiert, sondern aus dem Kopf. Und das geht natürlich nur, wenn der andere und der Akteur selbst als Individuum begriffen werden. Also die beiden scheinen in dieser ganz deutlich in dieser zweiten Formel als Individuen. Es ist jedenfalls nicht deutlich, dass da auch Kollektive im Grunde genommen nicht instrumentalisiert werden soll. Ähnliches gilt für die dritte Formel, das Reich der Zwecke. In dieses Reich der Zwecke gehen vernünftige Wesen, nicht nur Menschen, sondern möglicherweise auch andere vernünftige Wesen in Gott ein, aber eben als Individuen. Also ich glaube, das mag deswegen schon sagen, dass Kant im Ausgangspunkt eben auch so einen normativen Individualismus vertreten hat. Bei dem Utilitarismus ist es so, dass der ja ausgeht vom Lust und Leid der Individuen, nicht nur der Menschen, sondern auch vielleicht höherer Tiere, aber es sind eben die Individuen, die Ausgangspunkt sind. Bei der Vertragstheorie ist klar, die Individuen schließen Verträge. Und bei der Tugendethik sind es primär mal die Individuen, die Träger von Tugenden sind. Das ist vielleicht nicht vollständig notwendig für die Tugendethik. Man könnte sich vielleicht auch Tugenden von Kollektiven denken, aber in vielen klassischen Tugendethiken sind es dann schon die Individuen, die entscheidend sind. Also meine These ist, dass dieses erste Element implizit in den großen Ethiktheorien, die jetzt auch vertreten werden oder sich herauskristallisiert haben in der Neuzeit, dass dieses Element implizit enthalten ist, sodass ich da jetzt nichts Neues in dem Sinne behaupte, sondern das nur herauspräpariere auf eine gewisse Art und Weise. Man kann sich natürlich trotzdem fragen, selbst wenn man das akzeptiert, dass es in diesen großen Ethiktheorien enthalten ist, kann man das Prinzip begründen. Und ich will Ihnen mal den Versuch einer Begründung kurz liefern. Das ist ein bisschen problematisch, weil es natürlich sehr verkürzt sein muss. Ich habe es auch in dem Buch versucht, stärker zu akzentuieren. Aber der Versuch wäre folgender. Also wenn man sagt, der Zweck der Moral oder dann auch natürlich des Rechts ist die Vermittlung von potenziellen Konflikten auch mittels kategorischer, zustimmungsunabhängiger Normen. Also wir können feststellen, Recht und Moral haben nicht nur hypothetische Normen, sondern auch kategorisch, die konkret zustimmungsunabhängig sind. Dann wird es nicht so plausibel, dass man überhaupt solche Normen braucht, weil innerhalb eines Kollektivs kann man davon ausgehen, dass das Kollektiv ja intern seine, soll man sagen, Teilfunktionen oder Teilorganveränderungen nicht durch zustimmungsunabhängige kategorische Normen regeln muss, sondern dass es im Grunde genommen es regeln kann durch Regelungen der Klugheit. Also man kann sagen, das Kollektiv sorgt für sich selber über Regelungen der Klugheit. Aber das bedeutet dann, dass auch die Ethik den Betroffenen, Verpflichteten nicht als Mitglieder eines einzigen Kollektivs auffassen darf, sonst kann sie keine adäquate Rechtfertigung liefern. Also die Idee ist im Grunde genommen, wenn die Einzelnen nur als Teil eines Kollektivs aufgefasst würde, dann ist überhaupt nicht verständlich, wie eine Rechtfertigung eben solcher kategorischer Normen stattfinden kann. Das ist nur verständlich, wenn man die Einzelnen eben jenseits des Kollektivs ansieht. Und wenn man sagt, also die sind jenseits des Kollektivs, gegenüber denen kann ich mich nicht nur mit Klugheitsnormen verhalten, sondern ich muss im Grunde genommen eben mit kategorischen Normen arbeiten, die auch dann gegenüber diesen Einzelnen jeweils gerechtfertigt werden. Soweit der Versuch einer Begründung, kurz und vielleicht zu kurz, aber ich will es damit jetzt mal bewenden lassen und weitergehen. Das Allprinzip lässt sich rechtfertigen durch die Überlegung, denke ich, dass man, wenn man sich die Individuen im Konflikt hat, man sich fragen muss, naja, welche Eigenschaft ist eigentlich entscheidend für diesen Konflikt? Also es ist sicher nicht so, dass für ethische Fragen entscheidend sind blonde oder dunkle Haare oder solche äußeren Eigenschaften, sondern es müssen andere Eigenschaften sein. Aber wenn die Eigenschaften vorliegen, dann ist es irgendwie eindeutig, dass die Personen, die diese Eigenschaften aufweisen, von denen wir gleich noch sehen werden, welche das sind, dann ethisch zu berücksichtigen sind. Und wenn diese Eigenschaften bei mehreren Individuen bestehen, so ist nicht erkennbar, warum bei gleichen Eigenschaften grundsätzlich zwischen Individuen auch differenziert werden soll. Also das Gleichheitsprinzip lässt sich dann rechtfertigen, wenn man sagt, die Eigenschaft ist vorhanden, dann sieht man keinen guten Grund, warum bei den Individuen diese Eigenschaften, die halt ethisch dann relevant sind, vorhanden sind, von vornherein ungleich behandelt werden soll. Das heißt nicht, dass im Ergebnis dann aus weiteren guten Gründen nicht doch eine positive oder negative Ungleichbehandlung stattfinden kann. Wenn man sagt, gut, zusätzlich bei Behinderten ist es eben so, die haben besondere Bedürfnisse, dann kann man das natürlich rechtfertigen, denen besonders zu helfen, aber die grundsätzliche Gleichberücksichtigung als ethisch relevante Individuen bzw. Personen, die ist dadurch nicht in Frage gestellt. Es scheint so zu sein, dass dieser normative Individualismus sich durch eine Intuition sehr gut, im Grunde genommen plausibilisieren lässt. Es ist ganz deutlich, dass die Auflösung von Kollektiven nicht moralisch verwerflich ist. Also die Auflösung zum Beispiel der UdSSR oder der GSSR eben in den 90er Jahren, da hat niemand behauptet, es sei nun was moralisch oder ethisch problematisch ist. Man hat allenfalls gesagt, gut, das ist vielleicht unzweckmäßig, wenn wir in einer staatlichen Gemeinschaft leben, ist es besser, wir bleiben drin. Aber niemand würde sagen, es ist moralisch verwerflich, auf eine gewisse Art und Weise gegenüber diesem Kollektiv es aufzulösen. Es kann natürlich sein, gegenüber den einzelnen Menschen oder Mitgliedern, wenn da bestimmte Erwartungen bestehen, der Verantwortung gegenüber den Individuen. Aber es ist nicht an sich verwerflich kollektiv. Ähnlich ist es zum Beispiel bei der Auflösung von Gesellschaften, Gesellschaftsrecht, niemand würde sagen, es ist irgendwie ein ethisch-moralisches Problem, eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft aufzulösen, weil die halt keinen Eigenwert als Kollektiv in ethisch-moralischer Hinsicht hat, sondern nur die Individuen, die dahinter stehen, eben einen solchen Eigenwert haben. Das ist das erste Element, das Grundlegende, und ich komme jetzt schon zum zweiten. Und wenn man so weit mitgeht, wenn man sagt, gut, also die Individuen sind letzter Zurechnungspunkt ethischer Rechtfertigung. Paradigma natürlich der Mensch, aber vielleicht auch über den Mensch hinausgehend höhere Tiere oder sogar andere Tiere. Dann stellt sich natürlich die Frage, welche Eigenschaft der Individuen soll normativ ethisch entscheidend sein? Und da denke ich, sind zwei Adäquatheitsbedingungen notwendig. Das eine ist, dass die Individuen selbst entscheidend sein sollen. Sie sollen selbst entscheiden bzw. fähig sein, bestimmend zu sein für die Eigenschaft, die sie nun für berücksichtigungswürdig halten. Also es darf kein Kollektiv herkommen und sagen, also entscheidend ist die Größe desjenigen oder entscheidend ist, was weiß ich, der Leidesumfang oder was auch immer, sondern sie müssen im Prinzip eigentlich selbst entscheiden. Und die zweite Adäquatheitsbedingung ist die, dass diese Eigenschaften irgendwie normativ relevant sein müssen. Sie müssen normative Anforderungen enthalten. Es dürfen nicht rein deskriptive Merkmale sein, wo man sagt, wieso soll die nun rechtfertigend in normativen ethischen Theorien werden. Und wenn man diese beiden Adäquatheitsbedingungen anwendet, dann kommt man zu folgendem Ergebnis, das ich Ihnen jetzt einfach so präsentiere. In dem Buch habe ich viele Alternativen diskutiert. Es gibt natürlich ganz viele Alternativen. Also man kann sagen, es sind die Rechte, es sind die, wie soll man sagen, die Bedürfnisse, es sind die Strebungen, es gibt alles Mögliche. Was vertreten wird, das ist der gute Wille. Ich würde Ihnen vier vorschlagen, die in einer Art Kontinuum stehen. Es scheint für den Menschen ganz grundlegend Kennzeichnung zu sein, dass es eine Art Kontinuum Körper, Geist gibt, und in diesem Kontinuum stehen diese vier Eigenschaften. Also es scheint so zu sein, dass es eben Strebungen gibt, die praktisch rein körperlich sind. Beispiel unsere eben Strebung, unsere Temperatur auszugleichen oder auf einer adäquaten Körpertemperatur zu bleiben oder eben unsere rein physiologische Strebung. Als zweites körperliche Basis bei Bedürfnissen, die aber mental beeinflussbar ist, also Nahrungsmittelaufnahme, Essen, Trinken. Wir können sagen, das verschieben wir auf später und hören lieber jetzt Vorträge an und essen dann später. Aber irgendwann müssen wir natürlich diesen Bedürfnissen und nach Nahrungsaufnahme folgen. Drittens Wünsche. Da scheint die mentale Komponente sich vollständig durchsetzen zu können. Also wir haben Wünsche, die eben dann da weit darüber hinausgehen, über Bedürfnisse, die wir irgendwann befriedigen können. Wir können Wünsche ganz fallen lassen. Beispiel jetzt der Wunsch nach Partnerschaft. Also es gibt Menschen, die halt zölibatär leben und den Wunsch nach Partnerschaft, der schon irgendwie eine anthropologische Konstante zu sein scheint, dann fallen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Oder in einer ganz jetzt unüblichen Art und Weise dann in ihrem Leben verwirklichen. Und schließlich Ziele, die eben rein mental sind, wie zum Beispiel das Ziel, ein Buch zu schreiben oder einen Universitätsabschluss zu gewinnen. Und ich fasse das dann zusammen in dem Ausdruck Belange und Interessen, der natürlich bekannt ist in der Literatur, aber mir ist es wichtig, jetzt nicht unmittelbar auf diesen Interessenbegriff oder Belangbegriff zu gehen, weil der sehr vage ist und dann auch die Assoziation von eigenorientierten oder gar nutzen materiellen Interessen hat. Also das alles ist natürlich nicht impliziert, sondern mir scheint es wichtiger, eben auf diese mehr in den einzelnen Individuen situierbaren, normativ relevanten Eigenschaften aufzubauen und dann so einen sehr abstrakten, auch philosophischen Begriff wie den Interessenbegriff oder Belangenbegriff dann nur als eine Art zusammenfassenden Begriff zu verwenden. Dieses Kontinuum, das ist ergänzt durch ein weiteres, das ein Problem impliziert, das bekannt ist aus der angewandten Ethik, nämlich die Frage, ja gut, wenn man halt die Belange, Interessen oder den Willen der Betroffenen hat, wie kann man den feststellen? Und da ist es immer das Problem, dass es viele Fälle gibt, wo man denn diesen tatsächlichen Willen oder das Interesse oder die Belange nicht feststellen kann. Und man muss dann eine Art Kontinuum abarbeiten, das auch durch den normativen Indizismus bedingt ist. Wenn man sagt, die Individuen sind entscheidend mit ihren Eigenschaften, dann muss natürlich erstmal der aktuelle, konkrete Wille oder das Interesse entscheidend sein. Wenn es aber nicht ermittelbar ist, was in manchen Fällen natürlich der Fall ist, wenn jemand als komatöser Patient in der Klinik liegt oder wenn es um kleine Kinder geht oder Bewusstlose, dann muss man weitergehen über den aktuellen, abstrakten Willen, frühere tatsächliche Willensäußerungen, zum Beispiel in Patiententestamenten, dann den mutmaßlichen Willen dieser konkreten Person oder den hypothetischen Willen einer relevant ähnlichen Person, die quasi ähnliche Merkmale hat. Bei diesem berühmten Fall des Erlanger Babys war das genau der Fall. Man hat sich dann, also es gab natürlich kein Patiententestament der Frau, die da eben im Koma lag. Und es gab dann Argumente, die auf Stufe 4 oder 5 angesiedelt waren. Mutmaßlicher Wille war zum Beispiel das Argument, dass sie sich auf das Kind gefreut hat, schon Kindersachen gekauft hatte und damit eine positive Haltung sicher gegenüber diesem Kind einnahm. Und hypothetisch war dann eben die Frage immer, was würde eben eine Frau in diesem Alter, in dieser Situation wollen für ihr ungeborenes Kind, wenn sie selber eben im Koma liegt und nicht mehr aufwachen kann. Also das ist im Grunde dann die Frage, auf welcher Stufe man versucht, hier zu einer Lösung zu kommen, dessen, was bei den Betroffenen in diesem Fall zu berücksichtigen ist. Und es scheint wesentlich zu sein, eben diese Kaskade nur abzuarbeiten oder im Wesentlichen, wenn halt der vorherige Schritt nicht zu einem eindeutigen Ergebnis führt. Also wenn ein klarer, aktueller, konkreter Wille vorliegt, dann darf man die Individuen eben nicht in der Art und Weise behandeln, dass man eben einen mutmaßlichen oder hypothetischen Willen aller relevant ähnlichen Personen zugrunde legt. Damit sind wir schon beim dritten Element. Und das dritte Element enthält auch eine implizite Kritik der anderen Theorien. Also da manifestiert sich vor allem diese Redeweise vom dritten Weg. Wenn man sagt, die Belange, Interessen mit diesen vier Elementen, Strebungen, Bedürfnisse, Wünsche, Ziele der Menschen sind entscheidend in der moralisch-rechtlichen Abwägung und damit auch für die Ethik, dann stellt sich natürlich die Frage, worauf beziehen sich eigentlich diese Belange bei dem Handelnden, der ja in seiner Handlung quasi eingeschränkt wird. Das ist ja klar, die Moral, Recht und Ethik haben die Funktion, Handelnde einzuschränken. Und dann stellt sich die Frage, worauf beziehen sich eigentlich diese Belange? Und da muss man, denke ich, so eine Art Handlungsmodell aufstellen. Das habe ich hier mal versucht mit dieser Grafik. Ich denke, es gibt sieben Elemente. Es gibt eben Bedingungen, innere, äußere einer solchen Handlung. Und allgemeine Gefühle, Tugenden, Äußere der Gemeinschaft, des Berufs, allgemeine Sozialverhältnisse. Dann gibt es Überzeugungen und Wünsche, die führen zu Absichten bzw. Zielen. Dann erfolgt eine Mittelwahl. Es gibt einen Handlungswillen, der dann konkret ausgeprägt wird, eine Handlung durchzuführen. Schließlich die Handlung selbst. Und dann gibt es die Konsequenzen, wobei sich dann eben diese kognitiven Merkmale der Überzeugung, Wünschen und der Absichten natürlich auf die folgenden Merkmale der Handlung beziehen. Das ist mein Versuch, jetzt mal die Handlung zu analysieren, so wie sie Gegenstand von eben Interessen bzw. Belangen, Wünschen, Bedürfnissen, Strebungen der Menschen gegenüber anderen Menschen oder Individuen gegenüber anderen Individuen sind. So kann das dann aussehen, das ethische Grundverhältnis. Wir haben einen als Grundelement einen anderen und einen Akteur, und der Akteur hat sieben, eben diese sieben Handlungselemente. Und was nun meine zentrale These ist, ist die, dass anders als die anderen Theorien, die ich Ihnen jetzt so ein bisschen präsentiert habe, zumindest zwei, nämlich der Utilitarismus oder der Kantianismus, sich grundsätzlich die Belange und Interessen auf alle Elemente, das ist das Entscheidende, auf alle Elemente der Handlung des Akteurs beziehen können. Also das enthält so etwas die Kritik. Und ich will die Argumente mal vorführen und dann wird die Kritik etwas deutlicher. Also es ist in der Realität, denke ich, so, dass es keine Einschränkung auf einen Teil dieser Handlung gibt und es ist auch kein Grund für eine Einschränkung erkennbar. Nehmen Sie als Beispiel einen Nachbarn, den Sie haben, und dieser Nachbar ist kein netter Mensch, sondern er will Sie umbringen. Ein Sachverhalt, der vielleicht in dieser Schwere nicht so häufig vorkommt, aber grundsätzlich ist es so, dass ein Großteil der Streitigkeiten bei deutschen Zivilgerichten Nachbarstreitigkeiten sind, in jeder Form, die Katze, die über den Gartenzaun springt, die Äpfel, die auf den anderen an das Grundstück fallen und so. Also das ist, die Konflikte zwischen Nachbarn sind Legion. Also denken Sie als Beispiel diesen Nachbarn, der Sie umbringen will. Und wenn jetzt der Konsequenzialist sagt, naja, entscheidend ist halt erst das Ergebnis. Also wenn die Konsequenz eintritt des Mordes an Ihnen, dann ist das natürlich ethisch verwerflich. Das führt dazu, dass das größte Glück der größten Zahl nicht maximiert wird. Aber alles, was vorher ist, wenn der schlechte Überzeugung über Sie hat, wenn eine Gewohnheit ausprägt, Sie zu hassen, wenn er sich schon Mittel beschafft, Sie umzubringen, alles das ist ja eigentlich nicht relevant. Weil entscheidend ist nur die Maximierung der Konsequenzen oder die etwas erweiterte der beabsichtigten Konsequenzen. Dann scheint das für uns in der Ethik eben eine Reduktion, die nicht akzeptabel ist. Also das, was ich vorhin schon am Anfang sagte, der Utilitarismus kann eben solche Näheverhältnisse nicht wirklich gut erfassen, weil er sich halt auf die Konsequenzen reduziert und das ist plausibel für fernwirkende Verhältnisse in Recht und Politik und das war ja auch der Ausgangspunkt bei Jeremy Bentham und Mill für den Utilitarismus, das war ja ursprünglich eine politische Theorie, eine politische Ethik und keine Individualethik. Da ist es plausibel, weil man halt nicht diese persönlichen Näheverhältnisse hat, aber für die Ethik als Ganzes scheint es nicht plausibel. Also das ist die Kritik am klassischen Utilitarismus und jede Form des Konsequenzialismus, also ich lehne den ab, ich glaube, dass der nicht rechtfertigbar ist, weil es nicht rechtfertigbar ist, dass die Belange der Individuen, die in Rede stehen in einem Konflikt, beschränkt werden auf Belange, die sich beziehen nur auf die Konsequenzen der Handlung eines anderen. Sondern sie beziehen sich halt auf alle Elemente. Wenn unser Nachbar uns umbringen will, dann sehen wir schon seine Absicht als ethisch problematisch an. Seine Mittelwahl, wenn der schon ein Messer einkauft und sagt, das ist ein besonders schönes japanisches Spezialmesser, dann ist es keine ethisch neutrale Handlung mehr. Wir denken nicht, wir wollen abwarten, bis der die letzte Konsequenz dann durchführt. Auf der anderen Seite ist es dann so, dass eben, kann man sagen, die radikale Gegentheorie, die Kant aufgestellt hat, wenn man ihn so lesen will, Sie wissen vielleicht im berühmten ersten Abschnitt der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, wo Kant sagt, dass es eben nichts in der Welt allein als gut anzusehen, als ein guter Wille. Also Kant will damit sagen, nur der gute Wille ist rein gut. Alles andere, und das begründet er dann auch, kann auch böse werden. Es gibt diese berühmten Argumente, dass man eben sagt, gut, selbst wenn jemand reich ist oder bei guter Gesundheit, kann das zum Bösen ausschlagen. Das ist sicher der Fall, aber es scheint doch so zu sein, dass für die Ethik diese Beschränkung auf den guten Willen, wenn man sie jetzt mal so liest, also das ist eine bestimmte Lesart von Kant, die natürlich eine Interpretation darstellt, dass die problematisch ist. Und das ist genau das andere Extrem. Es ist klar, es kommt für uns halt nicht nur auf den guten Willen des Handelnden an, sondern es kommt auch auf andere Teilelemente seiner Handlung an, ob er die Handlung gut ausführt, ob er fahrlässig handelt dabei, ob er die Sorgfalt in der Handlung beachtet, aber auch natürlich auf die Konsequenzen, und das sieht man natürlich auch dann wieder im Recht, wo es viele qualifizierte Delikte gibt. Eine einfache Körperverletzung sehen wir als viel weniger gravierend an, als eine Körperverletzung mit schwerwiegenden Folgen oder gar Todesfolge. Also das spricht, denke ich, doch ganz klar gegen diese Kantsche These. Ich will Ihnen das Zitat jetzt nochmal im Detail zeigen. Es ist überall nichts in der Welt ja überhaupt ohne außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille, Verstand, Witz, Urteilskraft und wie die Talente des Geistes sonst heißen mögen oder Mut, Entschlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatz als Eigenschaften des Temperaments sind ohne Zweifel in mancher Hinsicht gut und wünschenswert, aber sie können auch äußerst böse und schädlich werden, wenn der Wille nicht gut ist. Und ich denke, dass die Probleme dieser These, ich habe es schon mal angerissen, aber ich will es nochmal vertiefen, darin liegen, dass halt auch der gute Wille für andere negativ sein kann, weil er sie nicht wirklich berücksichtigt. Also Kant würde natürlich sich verteidigen und sagen, naja klar, die anderen sind schon berücksichtigt als Vernunftwesen, aber man müsste halt fragen, sind sie wirklich als reale Personen berücksichtigt, selbst in ihren Idiosynkrasien. Also es kann ja sein, dass jemand ganz merkwürdige Vorstellungen über sein Leben hat, die auch vielleicht objektiv alle anderen als schädlich oder irrational ansehen würden, aber trotzdem würde man von einer normativ-individualistischen Warte aus sagen, naja gut, wenn der diese Vorstellung über sein Leben hat, dann müssen wir sie eben berücksichtigen. Das heißt nicht, dass es sich immer durchsetzen kann, wenn sie in Konflikt gerät mit anderen, aber sie müssen als solche berücksichtigt werden und nicht nur irgendwie ein Ideal seiner Person. Und das scheint diese Rede vom guten Willen eben nicht wirklich zu leisten. Es gibt ja dann auch so dieses Bonmot der Eltern gegenüber den Kindern, die eben sagen, ich will ja nur dein Bestes. Und die Kinder sagen, ja genau das will ich dir nicht geben. Also es ist das beste Wollen des anderen kann eben vielleicht nicht das sein, was der andere für sich nun als das Beste ansieht. Und das scheint eine Ethik natürlich berücksichtigen zu müssen. Die Kantsche Position berücksichtigt damit die Konsequenzen nicht. Und die Begründung, die man bei Kant findet, auch jetzt etwas plakativ, müsste man natürlich sich genauer anschauen, ist die, dass es eben so ist, dass der Akteur vor zufälligen negativen Konsequenzen geschützt werden soll. Also, Sie hatten es gerade vorher gesehen, der Akteur, selbst wenn er gut handelt, ist in der Gefahr, dass seine Konsequenzen schlecht sind. Und deswegen soll nur der gute Wille allein als gut angesehen werden. Aber das hilft halt in der Ethik nichts, weil auch die Anforderung besteht, die Konsequenzen zu beherrschen. Und die guten oder schlechten Konsequenzen für andere sind natürlich schon auch ein relevanter ethischer Gesichtspunkt. Nicht der alleinige, wie der Konsequenzialismus meint, aber ein relevanter ethischer Gesichtspunkt. Ein weiteres Problem, was ich nur kurz erwähnen will, ist diese Aufspaltung des guten Willens bei Kant in den Widerspruch im Denken und Wollen. Das ist sehr schwer erklärbar, was da dahinter steht, dass im Grunde genommen es eigentlich zwei Kriterien gibt, nämlich das Widerspruch im Denken und der Widerspruch im Wollen. Ich will es hier nicht weiter vertiefen, die Kantianer unter Ihnen, denen ist es bekannt, dass das ein Problem ist, wie man das rechtfertigen kann. Damit bin ich schon beim vierten Element und das ist ein Element, das quasi sagt, gut, wenn wir die Individuen haben mit ihren Eigenschaften, so wie ich sie hier beschrieben habe, zweites Element, drittes Element, der Bezug dieser Eigenschaften auf, danke, der Bezug dieser Eigenschaften auf einzelne Elemente der Handlung, derjenigen, die dann handeln, also das, was in Rede steht als Handlung anderer, und das kann natürlich dann nicht nur eine Individualhandlung sein, wie ich es jetzt dargestellt habe, sondern natürlich alles mögliche Handeln, also auch politisches und rechtliches Handeln und alles Handeln von Menschen, was natürlich stattfindet. Dann ist die Frage, wie kommt man zu einer Art Zusammenfassung oder Aggregation oder Abwägung? Und dann muss man sich fragen, gibt es eine Möglichkeit der Abwägung, eine Wirklichkeit der Abwägung und sogar eine Notwendigkeit? Die Möglichkeit der Abwägung wird in der Literatur durch Inkommensurabilitätsdiskussionen in Frage gestellt. Ich will es hier nur nennen, habe es in dem Buch so etwas ausführlicher behandelt. Es scheint so zu sein, dass wir täglich eigentlich solche Abwägungen natürlich vornehmen. Also Sie wägen täglich ab, ob Sie eben eine Vereinbarung jetzt einhalten mit A oder mit B oder wenn die konfligieren oder ob sie, was weiß ich, in einem Konflikt sind, sie haben jemandem was versprochen, aber sie sehen einen Schwerverletzten auf der Straße liegen oder sie haben ständig diese Art von Abwägungen, das sind vielleicht Extrembeispiele, aber die finden im Grunde genommen im alltäglichen Leben immer statt und deswegen glaube ich, dass es so eine Wirklichkeit der Abwägung gibt, sodass man die Möglichkeit eigentlich gar nicht so in Zweifel ziehen kann. Und die normative Notwendigkeit der Abwägung scheint auch gut rechtfertigbar zu sein über das Rechtfertigungsziel der Ethik. Also die Ethik kann ihr Rechtfertigungsziel gegenüber primären Normen der Moral und des Rechten nur erreichen, wenn sie eben tatsächlich zu so einer gut begründeten Abwägung kommt. Und damit bin ich schon beim Element 5, nämlich der entscheidenden Frage, wie nun eine solche Abwägung zwischen konfligierenden Belangen stattfinden soll. Und das ist das Element, was ich jetzt sozusagen weniger oder gar nicht aus der Literatur schöpfe, sondern selber ein bisschen vorschlage. Ähnlich vielleicht mit dem dritten Element, aber das ist jetzt ein bisschen mein Vorschlag einer Abwägung. Und das nenne ich das Prinzip der relativen Individual- bzw. Gemeinschaftsbezogenheit der Belange. Was verbirgt sich da dahinter? Also zunächst, ich muss mal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken, mein Mund ist leider sehr etwas trocken geworden. Also zunächst sollte man sich klar machen, dass offenbar die bisherigen, oder denke ich, das ist jetzt meine Überlegung der letzten Jahre, dass die bisherigen Vorschläge entweder zu abstrakt sind oder zu konkret. Also zu abstrakt scheint mir das Vertragsprinzip zu sein, in welcher Version auch immer. Es gibt ja verschiedene Versionen der Diskursethik von Habermas oder Scandals, What We Owe to Each Other, wo eben gesagt wird, das ist gerechtfertigt, wo niemand es zurückweisen könnte, zum Beispiel bei Tim Scanlon oder so. Aber das scheint mir für eine Abwägung zu abstrakt zu sein, weil man sich halt immer fragen kann, was ist eigentlich jetzt nun das, was niemand zurückweisen könnte? Oder in der Diskursethik, was ist das, dem der andere zustimmen müsste? Ja, das ist eben die Frage. Also die Tatsache, dass das so ist, scheint mir nur die ersten vier Elemente auszudrücken. Also ich glaube, dass die Vertragsethik eben hier stehen bleibt und nicht wirklich zu einer gut begründeten Abwägung kommt. Deswegen ist das zu abstrakt. Während die anderen Prinzipien, die so vorgeschlagen werden, sind zu konkret in der Hinsicht, dass sie halt nur für einzelne Probleme gut passen. Und da gibt es das sogenannte Maximierungsprinzip des Utilitarismus. Das passt sehr gut für große allgemeine Entscheidungen, bei denen wenige Individualpositionen wirklich in Rede stehen, Individualrechte. Also zum Beispiel soll sich die Stadt Freiburg für die Olympischen Spiele bewerben, da würde man sagen, na gut, da wird man ein Maximierungsprinzip fahren können und sagen, gut, wie ist die Gesamtbilanz jetzt der Vorteile und Nachteile, da ist niemand unmittelbar in seinen Rechten beeinträchtigt, wenn Olympische Spiele stattfinden. Und so für solche politischen Großentscheidungen scheint das Maximierungsprinzip ganz gut zu funktionieren, aber es funktioniert halt nicht, wie wir gesehen hatten, hatte ich ja schon erwähnt, für Näheverhältnisse, für Konflikt mit Versprechen und so weiter. Pareto-Prinzip, dass alle gleich gut stehen und einer besser, funktioniert sehr gut in Vertragssituationen. Das gesamte Vertragsrecht funktioniert bis zum gewissen Grad nach diesem Pareto-Prinzip. Jeder meint, dass er individuell besser steht und der andere zumindest gleich gut. Aber es funktioniert nicht sehr gut, wenn es um Gleichheitselemente zum Beispiel geht, wo man halt sagt, man braucht eine Gleichverteilung. Ähnlich bei dem Rawlschen Maximin-Prinzip. Da ist es so, dass man auch sagt, die Ungleichbehandlung, die dadurch impliziert ist, ich will es jetzt nicht näher erläutern, ist nicht so ganz wesentlich, wenn Sie davon nichts gehört haben. Die Ungleichbehandlung mag in einigen Bereichen gerechtfertigt sein, in manchen anderen würde man zum Beispiel eine strikte Gleichbehandlung erwarten. Und bei dem Verallgemeinerungsprinzip ist das Problem, hatte ich schon erwähnt, dass es für manche soziale Institutionen gut passt, Versprechen, Darlehen, die eben, wenn man sich eben anders verhält, dann zusammenbrechen würden, sodass tatsächlich ein interner Handlungswiderspruch stattfinden kann, aber sie passen halt nicht auf ethische Probleme oder ethische Konflikte, wo man solche soziale Institutionen wie Versprechenszusammenhänge nicht hat. Und deswegen mein jetzt Vorschlag zur Lösung, ich muss ja dann auch einen Vorschlag, wenn ich so viel kritisiere, bieten. Alle Kritik ist leicht, aber man muss auch einen Alternativvorschlag bieten und der lautet eben so, je stärker der Belang eines im Konflikt zu berücksichtigen Individuums von der Gemeinschaft der Betroffenen abhängt, desto eher muss sich das Individuum eine Relativierung dieses Belangs in der Abwägung gefallen lassen. Was ist die Intuition? Die Intuition ist die, jeder muss sich in seinen Belangen stärker eine Einschränkung eben gefallen lassen durch andere. Je weniger oder je stärker diese Belange eben gemeinschaftsabhängig sind, je stärker die individuell zurechenbar sind im Einzelnen, desto stärker kann er sie quasi als Veto-Position oder quasi Veto-Position eingeschränkt, relative Veto-Position eben den anderen entgegenhalten. Das ist die Grundintuition, die Ethik und die primären Normenordnungen schaffen eine Art von kollektiver Vereinbarkeit in Konflikten, und diese kollektive Vereinbarkeit kann für die Einzelnen umso stärker hergestellt werden in kollektiver Art und Weise, je weniger diese Belange eben tatsächlich individuell zuordnenbar sind und je stärker sie kollektiv erzeugt sind. Was heißt das im Einzelnen? Das heißt, man kann das unterscheiden in der Abhängigkeit einer Gemeinschaft. Das können vergangenheitsorientierte Belange sein oder zukunftsorientierte Belange, die sich nur in einer Gemeinschaft realisieren lassen. Und die Begründung des Prinzips kann man so formulieren, dass die moralische Konfliktlösung eben ein Akt der Kollektivierung des Individuums ist, die seine Lebensform bzw. Pläne zugunsten eines friedlichen Zusammenlebens in der Gemeinschaft einschränkt. Und diese Kollektivierung im Sinne eines friedlichen Zusammenlebens muss sich der Einzelne umso eher gefallen lassen, je eher eben diese Lebensform bzw. Pläne ihrerseits von der Gemeinschaft abhängig. Ich will gleich ein paar Beispiele bieten, das klingt jetzt vielleicht sehr abstrakt, aber ich will Ihnen gleich ein paar Beispiele vorstellen. Vielleicht, bevor wir diese Folie sehen, noch die Beispiele. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel das Verhältnis eines Belangs, die U-Bahn oder ein öffentliches Verkehrsmittel zu benutzen. Man würde sagen, naja gut, der Belang hier in Freiburg, die U-Bahn oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, ist relativ sozial abhängig. Das hängt natürlich von davon ab, dass eine Gemeinschaft wie die Stadt Freiburg überhaupt sowas wie Straßenbahn oder U-Bahn oder Busse installieren kann. Wir würden es nicht erwarten, dass in einer kleinen Stadt in Afrika wir gleicherweise öffentliche Verkehrsmittel vorfinden. Aber was wir erwarten, und deswegen hängt dieser Belang stark von der Gemeinschaft ab. Was wir aber erwarten würden, ist, dass zum Beispiel unser zentrales Interesse an unserem eigenen Leben hier in Freiburg genauso geschützt ist wie in einer kleinen Stadt in Afrika. Wir würden eben nicht akzeptieren, dass unser Interesse am Leben, an unserem eigenen Leben in unterschiedlicher Weise quasi berücksichtigt wird. Und das ist dann ein Interesse, was stärker, viel stärker individuell bezogen ist, weniger von Gemeinschaften abhängig, das Interesse an unserem eigenen Leben, unserer körperlichen Unversehrtheit, wenn das Interesse an sozialen Einrichtungen wie öffentlichem Nahverkehr natürlich in viel stärkerem Maße von Gemeinschaften abhängig ist. So, jetzt ist meine Stimme schon fast am Ende und ich komme jetzt, ich weiß nicht, ob die Diskussion überhaupt noch irgendeiner Weise beschreiben kann, und ich komme jetzt zu auch schon in die Schlusskurve praktisch. Wenn man das akzeptiert, dieses Prinzip, dann kann man sagen, es gibt vielleicht drei Zonen, drei idealtypische Zonen von Belangen, um die zu gewichten. Es gibt eben Belange, die nicht oder praktisch nicht von einer Gemeinschaft abhängen. Es gibt Belange, die hängen partiell bis stark von Gemeinschaften ab, und Belange, die fast vollständig von Gemeinschaften abhängen. Und jetzt biete ich Ihnen mal die Beispiele. Also in diese Individualzone fallen dann eben Belange, die innerhalb einer Art symbolischen Körpergrenze liegen: Leben, Leib, physische, psychische Unversehrtheit, Menschenwürde. Die Relativzone fallen dann Belange, die jenseits dieser symbolischen Körpergrenze liegen: Freiheit der Handlung, Meinung, Religionsausübung, Kunst, Wissenschaft, Vereinigung, einzelne Privateigentum, also alles, was so die klassischen Grund- und Menschenrechte im Prinzip sind, mit Ausnahme eben der Leib, Leben, körperliche Unversehrtheit und auch Menschenwürde. Und in der Sozialzone fallen dann eben soziale Interessen, Teilnahme an sozialen Aktivitäten, Projekten, Wirtschaft, Verkehr, Nutzung natürlicher Ressourcen und das, was im sogenannten Gefangenendilemma drinsteckt, das ich jetzt nicht hier erläutern will, weil es ein bisschen weit führen würde. Die Frage ist nun, was ist nun, wenn ein Konflikt auftritt? Und da gibt es natürlich verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Man kann halt sagen, also der Konflikt tritt auf zwischen Belangen der gleichen Zone. Dann gilt bei Belangen der Individualzone das Gleichheitsprinzip. Also wenn Leben gegen Leben steht, dann würde man halt sagen, oder körperliche Unversehrtheit gegenüber körperliche Unversehrtheit, dann gibt es ein grundsätzliches Gleichheitsprinzip. Ist der Konflikt zwischen Belangen der Relativzone, dann muss man differenzieren, weil es gibt ja sehr unterschiedliche Belange in dieser Zone. Also das wäre zum Beispiel der Konflikt zwischen jemand, der ein häusliches Gebet verrichten will und den Glocken des Freiburger Münsters, die direkt neben seinem Fenster vielleicht in wunderbarer Klarheit und Schönheit, aber auch in großer Lautstärke diese private Andacht unmöglich machen, um es mal so zu formulieren. Und da ist es klar, da ist natürlich, wenn es wirklich so sein sollte, muss es natürlich so sein, dass es dann auch Zeiten gibt, wo er sein Gebet verrichten, weil das die individuelle häusliche Andacht ist natürlich schon eine stärkere individualistische Ausprägung dieser Belange der Relativzone als nun die öffentliche Kundmachung. Wobei ich nichts natürlich gegen den schönen Thron des Freiburger Münsters gesagt haben würde, das stünde mir gar nicht an. Aber es ist klar, Sie sehen, wo der Konflikt, wie die Konfliktlösung da stattfindet. Da auch Gleichheitsprinzip, aber es ist wichtig zu sehen, wie nah ist dieser Belang dann an dem der Individualzone oder eben mehr stärker kollektiv, wie zum Beispiel kollektive Formen von religiöser Ausübung oder Wissenschaft oder Meinungsäußerung. Und in der Sozialzone, Belange der Sozialzone, also Teilnahme an sozialen Projekten, Aktivitäten, da wird man in häufigen Fällen eben eine Art von Maximierungsprinzip tatsächlich als plausibel ansehen, aber das ist jetzt nicht notwendig der Fall. Wie sieht es aus, wenn die Belange verschiedener Zonen konfligieren? Und da ist es nun so, dass es so zu sein scheint, dass wir der Meinung sind, und diese Ethik unterstützt das auch, dass wir eben doch eine Art absolute Sperre von Belangen der Individualzone gegenüber solchen der Relativzone annehmen zwischen Menschen. Also wir würden es unter keinen Umständen als gerechtfertigt ansehen, jemand direkt zu töten, um eben eine große Summe Geldes zu gewinnen. Also das ist im Grunde genommen eine Art Sperre nun der Belange der Individualzone. Und wenn man dann weitergeht bei der Frage, was ist mit der Relativzone gegenüber Belange der Relativzone gegenüber der Sozialzone, da ist die Sperre offenbar nicht so absolut, sondern es ist eben so, dass wir durchaus solche Belange der Relativzone einschränken, um eben Gemeinschaftsgüter zu ermöglichen. Ein Beispiel ist die Sonntagsruhe, die irgendwie ein Interesse der Gemeinschaft ist. Wir sagen, Berufsausübung wird eingeschränkt, wird beschränkt zugunsten dieser Sonntagsruhe, und das sehen wir als gerechtfertigt an, unter der Voraussetzung, dass die Berufsausübung als solche natürlich generell möglich bleibt und nur partiell beschränkt wird, oder die Ausweisung eines reinen Wohngebiets, wo halt kein Gewerbe stattfinden kann, die ist, sehen wir als möglich an, wenn wir sagen, das kollektive Gut des ruhigen Wohnens so kann Vorrang gegenüber jetzt den Interessen haben, an jedem Ort eben individuell sein Gewerbe zu treiben, wenn jemand woanders hingehen kann, also wenn er halt ausweisen möchte. Aber da ist man natürlich an Konflikten und Abwägungen, die dann sensibel sind für liberale oder weniger liberale Ergebnisse. Da ist natürlich ein Konfliktpunkt vorhanden. Ich komme zum Abschluss. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist meines Vorschlags bei diesem fünften Element ist, dass man quasi auf einer Metaebene über einzelnen Elementen, die ich genannt habe, nämlich hier in diesem Prinzip der relativen individuellen Andere bzw. Gemeinschaftsabhängigkeit ein Metaprinzip einfügt. Und da kommt man dann von diesem Metaprinzip kommt man zu der Anwendung einzelner konkretere Prinzipien in einzelnen Fällen. Also es gibt Fälle auch im Recht, wo eben zum Beispiel das Aufopferungsprinzip gilt, wo man sagt, gut, jemand muss sein ganz schmales Interesse in irgendwelchen Fällen eben der Notwehr oder Nothilfe muss er oder Selbsthilfe muss er aufgeben gegenüber ganz großen unverhältnismäßigen Schäden bei anderen, oder das Pareto-Prinzip in Vertragsverhältnissen oder eben Gleichheitsprinzip in vielen Bereichen, aber dann auch Verallgemeinerungen, was soziale Institutionen anbelangt, oder das Maximierungsprinzip, wenn man so kollektive Projekte hat. Aber ich glaube, dass eben diese Teilprinzipien, die so in der Diskussion immer wieder diskutiert werden, da gibt es noch einige mehrere, dass die halt in ihrem Anspruch jetzt nun als generelles Abwägungsprinzip, und das gilt dann auch für das Rollsche Maximierungsprinzip, zu gelten für die gesamte Ethik, dass dieser Anspruch nicht berechtigt ist, sondern dass man halt so eine Art Metaprinzip braucht, wie dieses Prinzip der relativen individuellen und anderen Gemeinschaftsabhängigkeit der Belange, das ich da vorschlagen will. Und das scheint auch sehr gut sich zu ergeben, halt aus dem abstrakteren Anfang und dem ersten Element dieses Normativismus und Narkotikindividuen, sein letzter Zurechnungspunkt. Und wenn das so ist, dann sind sie in der Abwägung halt umso stärker in einer Art Veto-Position, je stärker nun die Eigenschaften, die ethisch relevant sind, nämlich ihre Belange, Interessen, Strebungen, Wünsche, Bedürfnisse, Ziele, ihre eigenen sind, ja, ihre eigenen, nicht halt nur welche, die entweder genetisch aus der Gemeinschaft kommen oder eben in der Zukunft nur in der Gemeinschaft realisiert werden können. Das ist so ein bisschen die Grundintuition für diesen Vorschlag eines Abwägungsprinzips. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und freue mich schon auf die Diskussion.